Darmstadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Unentschieden beim FC St. Pauli, knappe Niederlage bei Bayer Leverkusen und am Samstag steht das Heimspiel an gegen Erzgebirge Aue. Viel zu besprechen mit Philipp Meisel, der frisch eingetrudelt ist aus, ja, man möchte fast sagen, der europäischen Kulturhauptstadt der Herzen, Leverkusen. Philipp Meisel, grüß dich.
Christian Pavlic, ich grüße euch da draußen. Ja, danke an die Deutsche Bahn auch, die stabil geliefert hat heute Morgen. Wir hatten am Schluss dann ab Frankfurt Flughafen so einen richtig schönen alten Rostkübel, so einen IC, der, glaube ich, das letzte Mal vor 80 Jahren auf der Schiene war, dafür aber massiv Platz. Das war sehr angenehm und so konnte ich ein wenig Schlaf nachholen, der mir heute Nacht abging, weil das Hotel in Köln war dann doch eher grenzwertig, sagen wir es mal höflich.
Wir werden das natürlich alles besprechen, auf die beiden Spiele natürlich zurückgucken, vielleicht auch mal so ein kleines Fazit langsam ziehen, es sind ja jetzt dann doch 20 Spiele gespielt in der zweiten Liga, mal so einen kleinen Eindruck dazu vielleicht liefern. Ja, und dann auch Positives, vor allem mit Blick auf das Pokalspiel, die neue Rasselbande möchte man fast sagen, also die jungen Wilden kehren wahrscheinlich möglicherweise zurück, wer weiß es, das war zumindest einwechslungstechnisch.
Schwächst doch nicht so ab, wahrscheinlich möglicherweise.
Ich brauche Füllwörter, ich muss ja irgendwie, weißt du, ich zähle hier die Punkte auf, Philipp, und dann muss ich mir irgendwie Füllwörter ausdenken, bevor ich immer so schweige.
Es gibt kein Zeilengeld beim Podcast.
Ja, da hast du auch wieder recht. Und wir werden auch nicht irgendwie nach Minuten bezahlt, ne? Also wie gesagt, das als positiver Aspekt, einen negativen Aspekt, den müssen wir auch ansprechen. Das sind dann die vereinzelten Spruchbänder, die es gegeben hat. Gegen Heidenheim, gegen St. Pauli, werden wir auch da nochmal drauf schauen. NLZ, wie geht's bei den Jugendmannschaften? Und dann schauen wir natürlich voraus auf den Klassiker, möchte man fast sagen, gegen Erzgebirge Aue am Samstag.
Der FC Schalke des Ostens, großartig.
Ja, das Steigerlied willst du jetzt aber nicht anstimmen.
Singen will, glaube ich, von mir wirklich niemand hören.
Vor allem nicht nach der Nacht in Köln. Ja, dann lass uns mal chronologisch, würde ich sagen, oder? Einsteigen.
Und ich bitte darum.
Erstmal nochmal, weil wir jetzt zwei Spiele haben, auf die wir schauen, dieses Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Unentschieden, 1-1. Würdest du, wenn ich jetzt mal ein bisschen versuche, provokant die These aufzustellen, sagen, naja, in der Hinrunde hättest du es wahrscheinlich noch verloren?
Jein. Ich glaube nicht, dass man es verloren hätte. Aber ich habe das gesehen, was ich erwartet habe. Also eine Mannschaft, die kratzt, beißt, kämpft, die einfach das anbietet, was man in der zweiten Liga bringen muss, die sich deutlich gesteigert hat im Vergleich zu den Vorwochen und dann eben mit dem Platz und ihren Fans im Rücken einfach das Maximale rausgeholt hat. Und der VfB, der es leider nicht geschafft hat, dagegen wirklich gute Mittel zu finden. Insbesondere meiner Ansicht nach deswegen, weil man oftmals übertrieben den Sicherheitsgedanken hat walten lassen. Da gab es sehr viele Situationen. Philipp Clement habe ich, glaube ich, eine Strichliste geführt irgendwann. Wie oft er eigentlich aussichtsreich die Situation nicht finalisiert hat, weil er eben abgebrochen hat, weil er nicht in den Druck reingespielt hat, weil er nicht in der Lage war, 1-1 sich gegen Gegenspieler durchzusetzen oder ihn einfach nur zu überlaufen. Da hat man schon auch gesehen, dass das, was bei der Mannschaft jetzt 6-7 Monate eingetrichtert wurde, nämlich eben genau das, nicht in Druck reinzuspielen, was Tim Walter immer als eines seiner Maxime ausgegeben hat, halt noch sehr, sehr festhängt und das Automatismen aufbrechen, was Pellegrino Materazzo möchte, halt noch nicht so ganz verfangen hat in manchen Bereichen. Insofern war ich nicht überrascht, dass es am Ende bei einem 1-1 am Millerntor geblieben ist.
Ja, du hast es richtig gemerkt, auch bei vielen Situationen. Zyniker könnten auch sagen, naja, eigentlich hat sich dann in manchen Passagen auch nichts geändert, weil du natürlich wieder dieselbe Situation hattest. Aber genau das ist, was du angesprochen hast. Es geht auch darum, Automatismen zum einen reinzukriegen, aber zum anderen auch alte rauszukriegen. Und das ist dann manchmal so. Und wenn du erst recht eben beim FC St. Pauli 1-0 hinten liegst, die igeln sich noch weiter ein, dann kriegst du genau dieses Spiel. Umso überraschender eigentlich, dass der Ausgleich, und das, da können sich die Pauli-Fans ärgern, dass der Ausgleich aus einer Umschaltsituation gefallen ist und gar nicht aus diesem Positionsspiel. Ne?
Richtig, das und auch die Mannschaft hat wiederum etwas gezeigt, was auch dann, wo wir nachher noch dazu kommen, Spiel in Leverkusen. Sie hat Moral gezeigt. Das ist nicht wegzudiskutieren, das ist auch positiv zu notieren, durch den frühen Schock Kempfi, der mit doppeltem Kieferbruch da rausgeht aus diesem Spiel, rausgehen muss. Das hat sie gut aufgefangen und dann halt hinten raus dann auch das Tor gemacht mit aller Gewalt, möchte man fast meinen. Ja, gute Übersicht, gutes Gefühl im Fuß auch von Aurel Mangala, der einen starken Ball spielt auf Wamangituka, der dann wiederum auch mal anstatt seine Scheuklappen aufzubehalten und mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, eben sieht, dass da zwei Leute mitlaufen und ja, dann für mich eigentlich fast der Ja, entscheidende Punkt, warum Gomez so gut treffen kann, war Nico Gonzalez, der kurz anzieht, seinem Gegenspieler signalisiert, er geht in den Ball, dann aber den Fuß lupft so ein bisschen zurückzieht und den durchlaufen lässt. Und Gomez hat dann freie Schussbahn, ist quasi ungedeckt, kann dann einfach ganz klassisch seine Tore, wie er sie so gerne macht, konnte er da machen und das war schon okay. Ist halt dann nicht mehr drin als ein Punkt, aber mit 4 Punkten, wenn man jetzt das Heidenheim-Spiel noch sieht, in die Liga zu starten, ungeschlagen, das ist schon mal okay.
Ja, insofern ist es als Restrunden-Auftaktbilanz eigentlich gar nicht so schlecht.
Yes, die 4 Punkte. Restrunde! Yes.
Wir müssen da, glaube ich, noch mal ein bisschen über die Kämpfsituation vielleicht sprechen und dann vielleicht das Ganze mal so in größeren Kontext einordnen. Wäre mir zumindest mal ganz recht oder brennt mir auf der Seele, ehrlich gesagt, seit vergangenen Samstag. Wie hast du die Situation denn wahrgenommen?
Also erstmal als kein Foul.
Okay.
So wie sie dann auch nachher gewertet wurde. Es gab, glaube ich, nicht mal eine gelbe Karte. Das ist einfach eine klassische Spielsituation. Zwei Jungs orientieren sich auf den Ball, versuchen einfach da sich bestmöglich zu positionieren. Dann kriegt halt volles Rohr die Schulter an den Unterkiefer. Und das daraus resultiert dann diese schwere Verletzung. Aber ich möchte keinerlei Absicht unterstellen. Und sowas passiert im Fußballsport. Es ist bitter, wenn es passiert. Und es ist vor allem bitter, wenn es eben den dritten Linksfuß im Kader, den du hast, erwischt. Ja, innerhalb kürzester Zeit. Ja. Martin Linksfuß, Holger Linksfuß, Kempfi Linksfuß. Das hat man sich natürlich anders vorgestellt, ja, was dann auch zu entsprechender Veränderung in der Abwehrkette geführt hat, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen heute. Jetzt bleibt zu hoffen, dass es bei Martin so weiterläuft, wie es sich gerade zeigt. Er trainiert fleißig mit, wird immer wieder rausgenommen, aber Intensität wird gesteigert und wenn alles glatt läuft, könnte er vielleicht Anfang März tatsächlich eine ernsthafte Option sein.
Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es im Fernsehen geschaut und sah echt übel aus. Ich bin der Meinung, dass man es abpfeifen muss, weil auch wenn es ein normaler Zweikampf war, wie du sagst, sehe ich auch so, stimmt, aber trotzdem ist es einfach too much. Also muss auch sagen, der Kollege Miyaichi.
Abpfeifen, aber ich finde es halt jetzt nicht, also grob verwarnungswürdig finde ich es nicht. Das ist halt ein Foul, wie es passiert. Ja, also.
Gut, aber inwiefern ist es sozusagen ein Unterschied, ob er ihm jetzt den Kiefer mit der Schulter wegdonnert oder mit dem Ellbogen? Nur weil der den Ellbogen einsetzt, im Zweifel ist es genau so ein risikoreiches Einsteigen gewesen.
Es geht um, naja, nein.
Also für mich war es grob unsportlich und auf jeden Fall auch eine gelbe Karte.
Ja, da habe ich zu lange Abwehr gespielt, um da auf deiner Linie zu sein. Ich persönlich hake das ab, unter solche Sachen kommen vor. Oftmals gehen sie glimpflich aus, in dem Fall gingen sie nicht glimpflich aus. Ich sehe das wirklich nicht so eng, aber steht er offensichtlich alleine da, zumindest hier in dieser Kabine.
Ja gut, im Zweifel, wenn einer von uns beiden eine Meinung hat, dann steht er im Normalfall alleine da. Das ist so, wenn man zu zweit da ist. Würdest du die Situation trotzdem irgendwie sehen im Kontext zu anderen, sag ich mal, Kontakten, Zweikämpfen, Verletzungen, die schon passiert sind in dieser Saison in der zweiten Liga beim VfB? Es häuft sich ja irgendwie.
Nein, also es häuft sich halt zumindest, dass es gravierende Verletzungen gibt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Das fängt ja schon an in der Vorbereitung, als es irgendwie Sascha Kalajdzic beim FC St. Pauli, der Schweiz übrigens, beim FC Winterthur erwischt, ja, bei diesem Testspiel, auch da mit, sag ich mal, zumindest teilweise Gegnereinwirkung. Martin im ersten Spiel mit dem Kreuzbandriss.
Borna Sosa gegen Wiesbaden.
Daniel Didavi und. Also es trifft den VfB schon relativ hart und dann kommt aber wiederum positiv zum Tragen, dass der Kader halt die Breite hat, um das halt auffangen zu können. Und dann auch wieder, was auch positiv ist, das hat man gegen Leverkusen gesehen, dann halt auch der Raum da ist, mal für den einen oder anderen Jungen sich zu zeigen und Chancen zu bekommen.
Jetzt sind 20 Spiele gespielt in der zweiten Liga und ich muss für mich ganz persönlich sagen, ich habe jetzt auch lange gewartet, ich habe mir da die Spiele angeguckt, ich finde aber nach 20 Spielen kann man schon nochmal so eine kleine Bilanz ziehen und ich bin jetzt einfach mal, liebe Mama, verzeih mir, dass ich jetzt solche Wörter in den Mund nehme, mir geht diese Holzhackerliga langsam auf den Sack und das meine ich nicht irgendwie überheblich, so nach dem Motto, ja, der VfB, so die Brasilianer aus Schwaben, die da alle spielerisch an die Wand spielen, sondern mich nervt dieses auch Hochgejässe, dass man dann immer von leidenschaftlich verteidigenden Gegnern spricht, von ehrlichem Fußball. Ich finde, das ist ein Scheiß. nicht, ich will nicht auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber jetzt spätestens St. Pauli war für mich so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Du spielst da auf einem Kartoffelacker. Der ist sowieso schwer zu bespielen. Klar, für beide Mannschaften. Aber du hast es mit einem Gegner zu tun, der gar nicht an diesem Spiel großartig teilnehmen will. Der sucht seine Chance, erzielt auch ein sehr schönes Tor. Respekt an Fährmann. Aber in Darmstadt, in Sandhausen, in Heidenheim hat es angefangen im Sommer. Das ist alles, das sind Umstände, mit denen der VfB umzugehen hat. Aber ich finde, das hat für mich einfach auch mit dieser romantisierenden Einstellung nichts zu tun. Das ist teilweise, was dem VfB da begegnet, überhart, auch in der Summe der Verletzungen. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, gerade, wir werden auch noch über das Pokalspiel gegen Leverkusen sprechen, was eine ganz andere Note irgendwie hatte. Ich hoffe, dass es alles für den VfB, aus Sicht des VfB gut geht und er irgendwann so schnell wie möglich aus dieser Liga rausgeht, ist meine Meinung.
Willst du etwa die beste zweite Liga aller Zeiten kritisieren?
Ja? Wahrscheinlich. Es ist langsam, man guckt sich das an, ein Spiel, zwei Spiele, aber nach 20, finde ich, kann ich mal diese Meinung vertreten.
Ja, das kannst du und das ist vollkommen legitim, aber ich frage, Gegenfrage, was hast du denn erwartet, sagt Zement. Ja, also es ist halt nun mal so, dass das so eine Liga ist, wo das Niveau nicht arg viel höher ist. Und was das Stichwort körperliche Härte angeht und Auslegung von Regeln, dann sage ich zwei Dinge. Erstens, es ist in gewissem Maße vollkommen in Ordnung, körperlich hart zu spielen, solange es fair passiert. Das ist erlaubt im Rahmen der Regeln dieses Spiels. Und das Zweite ist, da wirst du dich sicherlich gut dran erinnern, dass der ein oder andere VfB-Verantwortliche in der Vorrunde keine Möglichkeit ausgelassen hat, sich mit Schiedsrichtern anzulegen, Regelauslegung zu kritisieren. Und dann ist es leider, auch wenn das vielleicht viele nicht hören wollen, aber leider halt ein Stück weit auch menschlich, dass die Gilde, die entscheidet über die Regelauslegung, entsprechend empfindlich reagiert. Und das haben die Schiedsrichter wochenlang getan. Ganz oft waren Situationen, die berühmten 50-50-Situationen, die du eigentlich in beide Richtungen auslegen kannst. Da ist eigentlich fast immer die Entscheidung kontra VfB gefallen. Und das hatte auch was damit zu tun, wie der VfB sich einfach in dieser Gemengelage präsentiert hat. Ohne jetzt da jemanden wirklich mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, so der und der ist schuld. Nein, aber man hätte das ein oder andere deutlich besser moderieren können, deutlich besser mit seiner Favoritenrolle umgehen. Und das ist nicht passiert. Und dann freut sich natürlich jede Mannschaft, wenn sie den VfB zu Gast hat zu Hause und weiß, sie hat heute das Spiel des Jahres. Du hast einfach jede Woche Pokalspiel und diese Atmosphäre, diese Gemengelage hat der VfB lange, lange Zeit nicht angenommen und schafft es auch bis heute nicht, das konstant anzunehmen. Ich bin gespannt, wie es gegen Aue wird, ehrlich gesagt.
Definitiv.
Weil da kommt wieder so eine Zeckentruppe.
Und werden wir auch noch nachher drüber sprechen, auch Dirk Schuster weiß schon da, mit welchen Mitteln er zumindest
mein den VfB hat. Mein spezieller Freund Dirk Schuster, da habe ich vielleicht nachher noch eine Anekdote parat.
Ja, die ist notiert, warte hier, zack, okay. Machen wir gleich. Ja, also gerne, wenn ihr Meinungen dazu habt. Ich habe mich da auch am Wochenende ein bisschen umgeschaut, auch über die sozialen Kanäle, da gibt es auch solche und solche Meinungen. Was haltet ihr denn davon? Wie ist das? Zweite Liga zu hart? Ist es ehrlicher Fußball? Ist es doch so toll? Ist es die beste zweite Liga aller Zeiten? Meldet euch gerne jederzeit bei uns.
Dann lass uns mal zum Spiel gegen Leverkusen kommen. Und bevor wir jetzt da in die Tiefe einsteigen, möchte ich erst mal hören, was mein Mitfahrer, der mit mir quasi gerade auch hier angekommen ist, wieder zurück aus dem Rheinland, Carlos Rubina, dazu zu sagen hat.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Zurück aus Leverkusen ist beim VfB Stuttgart erst einmal Regeneration angesagt. Die Spieler waren heute im Kraftraum. Sie dürfen sich ein bisschen erholen, um dann für die kommende Aufgabe am Samstag gegen Erzgebirge Aue wieder fit zu sein. Es herrscht durchaus Zufriedenheit bei den Vasenkickern. Sven Mislintat, der Sportdirektor, spricht gar von einer Top-Leistung, die Mannschaft in Leverkusen abgerufen hat. Das kann man einerseits durchaus sehen, weil sie taktisch klug gespielt hat, weil sie auch Chancen hatte, das Spiel auf ihre Seite zu drehen. Aber letztendlich ist das Spiel 1-2 ausgegangen. Der VfB ist im Pokal ausgeschieden und hat die Chance verpasst, ein bisschen mehr für Furore zu sorgen in diesem Wettbewerb. Denn man muss auch sagen, die Leverkusener waren nicht ganz so stark wie von vielen erwartet. Nun kann man sich die Frage stellen, lag das an den Leverkusenern, die mit einer gewissen Lässigkeit und mit angezogener Handbremse gespielt haben? Zumindest hat es den Eindruck über weite Strecken gemacht. Oder war der VfB so gut, so aggressiv, dass die Leverkusener gar nicht dazugekommen sind, ihr Spiel richtig aufzuziehen? War wahrscheinlich wird es eine Mischung gewesen sein. Letztendlich ist es aber aus meiner Sicht so, dass dieses Spiel keineswegs ein wahrer Maßstab für den VfB darstellt. Erstens, weil der VfB ja immer noch Zweitligist ist und er in Leverkusen als Außenseiter aufgetreten ist mit Außenseiterfußball, das heißt hinten stehen und kontern, das ist immer noch das einfachste Mittel im Fußball, das hat der VfB ganz gut hingekriegt. Am Ende war es sogar so, dass sie leidenschaftlich auf das 2:2 gespielt hatten und Matteo Klimowicz die große Chance hatte, die Mannschaft in die Verlängerung zu bringen. In der Gesamtbetrachtung war es aber ein Spiel, in dem ich gemessen an dem Pokalspiel Bremen gegen Dortmund zum Beispiel es an Intensität habe irgendwie vermissen sehen. Auch die Emotionalität war so nicht gegeben. Von einem Pokalfight, in dem der VfB kurz davor war, den Sieg zu erringen, kann man irgendwie nicht sprechen. Es war eine ordentliche Leistung, es war eine taktisch gute Leistung. Mehr, aber auch nicht. Und gegen Aue werden ganz andere Tugenden und Qualitäten gefragt sein, als einfach nur schnell laufen und aufs Tor zu schießen. Da braucht es spielerische Lösungen. Da muss der VfB sozusagen Pässe durchs Nadelöhr bringen, durch die Auer Abwehr, die sicher gut eingestellt sein wird von Dirk Schuster. Den kennt man ja hier in Stuttgart, weil er die Kickers trainiert hat, weil er lange beim KSC gespielt hat. Ein, sagen wir es mal höflich, giftiger Spieler ist er gewesen und so werden auch seine Mannschaften auftreten. Also.
Das war die Meinung von Carlos, unserem Kollegen, der ja vielleicht nicht ganz so d'accord geht mit, sag ich mal, mit der einheiligen Meinung, die ich gestern Abend so vor allem in den sozialen Netzwerken wahrgenommen hat. Da waren viele doch recht auf, nicht recht aufmerksam, was will ich denn hier erzählen?
Recht
einverstanden mit dem, was der VfB da gezeigt hat. Und und ich muss sagen, ich bin auch nicht so ganz einverstanden mit allem, was Carlos gesagt hat, denn ich bin der Meinung, ganz grundsätzlich unterm Strich hat der VfB gegen Leverkusen einen sehr ordentlichen Auftritt hingelegt, auch wenn ich ihn nicht überragend fand, wie der Kollege Mislintat in manchen Passagen.
Unter dem Strich verpasst der VfB nach dem 1-2 in Leverkusen das erste Viertelfinale seit der Saison 2015-16. Es war von der Färbung her natürlich ein ganz anderes Spiel. Das haben auch alle vorher gewusst, dass es nicht so wird wie in der zweiten Liga. Wie siehst du, was mich interessieren würde, also ich finde, die Meinungen gehen vor allem auseinander bei Leverkusens Einstellung. Meinst du, die waren auch selbst natürlich nicht zufrieden mit ihrer Leistung nach dem Spiel? Haben die so ein bisschen schleifen lassen aus deiner Sicht oder den VfB nicht ernst genommen oder was war da los?
Die haben, glaube ich, nicht ganz erwartet, dass der VfB, ich glaube, sie wurden ein Stück weit ausgecoacht, ehrlich gesagt.
Okay.
Die haben erwartet, dass der VfB mehr mitspielt. Und das hat er eben nicht. Sondern er hat immer wieder gelockt, hat tief gespielt, falsche Neun mit Didavi, hat teilweise also eine Dreierkette nochmal vor der Abwehr aufgezogen und dann durch schnelles Umschaltspiel und viel über die Flügel versucht, die unter Druck zu setzen. Der Kollege Bosch war in der Pressekonferenz nach dem Spiel richtig angepisst, auf Deutsch gesagt. Ja, der war also, für seine Verhältnisse ging der sogar schon fast aus dem Sattel, hat seine Mannschaft so in den Senkel gestellt. Die wäre also richtig schlecht gewesen und hätte in den ersten 45 Minuten zu keiner Phase dieser 45 Minuten zu ihrem Spiel gefunden. Und er hätte sich nicht gewundert, hätte der VfB eine 2:0 Pausenführung da mitgenommen, die auch drin war gewesen wäre, hätte man die ein oder andere Situation konsequenter ausgespielt oder wäre Wamangi Tukas Kracher da ans Kreuzwerk halt reingefahren. Und dann war halt auch immer so ein bisschen so dieses, Leverkusen ist halt Leverkusen. Ja, die sind immer so.
Wie meinst du das?
Ja, die sind halt, das ist eine Mannschaft, die, oder ein ganzer Club, der eigentlich immer so sich hochambitioniert gibt, der aber nie wirklich in der Lage ist, auch diese hohen Ambitionen konstant auf den Rasen zu bekommen, obwohl er einen Kader zusammengestellt hat, oder einen Kader sein eigen nennt, der natürlich international spielen muss, ganz ehrlich, wenn man nur die Namen sieht und die Qualität, die damit dahinter verbunden ist. Und das bringen die halt nicht oft so auf den Platz. Und wenn dann ein Gegner kommt, der ihn vermag, weh zu tun vermag, und das hat Materazzo mit einem super Matchplan gestern geschafft, das war einer der positiven Faktoren. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, als ich gesagt habe, vielleicht tut es der Mannschaft gut, wenn sie mal nicht diese Favoritenrolle hat, wenn sie einfach mal aus der defensiveren Warte agieren kann. Und das wurde auch von allen Verantwortlichen gestern angesprochen. Mislintat hat das Zitat geprägt, es tat uns ganz gut, mal nicht den Ball zu haben. Ja, das hat man einfach deutlich gesehen. Der VfB hat da meines Erachtens ja, so fast das Optimale rausgeholt, wenn dann nur ein, zwei Situationen, beispielsweise der lange Lauf von Nico González, also kurz nach der Halbzeit, als er dem eingewechselten Tah einfach davonrennt, haben ihm halt die drei, vier Körner gefehlt, um das Tor dann zu machen. Ja, aber es waren schon Situationen dabei, wo das Spiel hätte auf VfB-Seite kippen können. Und insofern, ich war echt zufrieden mit dem, was ich da gesehen habe.
Ich bin zuerst mal froh, dass du gesagt hast, dass du nicht gesagt hast, dass der VfB das Optimalste rausgeholt hat aus dem Spiel, sondern Shampoo, Herr ja. Meisel.
Nein, hat er nicht. Hätte er das gemacht, hätte er gewonnen. Ja, das ist doch logisch.
Ja, nicht das Optimalste, sondern das Optimale. Ich wollte dich eigentlich für deine Grammatikkenntnisse loben.
Ja.
Man sieht, Philipp Meisel hatte eine kurze Nacht.
Ja, das war echt bitter, Mann.
Was ich aber stark fand, du hattest es gerade von den O-Tönen von Pellegrino Matarazzo, was auch wirklich ja ungewöhnlich ist, aber auch da finde ich sehr respektabel, ist, dass Fabian Bredlo sich nach dem Spiel den Medienvertretern gestellt hat und da ja zu den Situationen, die Tore sahen einfach verdammt dämlich aus, ja. Sich aber da dann eben dazu geäußert hat.
Beim zweiten gehe ich das nicht mit. Da macht er das, was dir seit Jahr und Tag in der Torhüterschule eingeprügelt wird, nämlich wenn du rankommst mit der Faust sie nach außen weg. Das macht er, dann steht der Alario da, der weiß doch selber nicht, wie er das Tor gemacht hat. Ja,
das hat man ihm angesehen auch.
Hast du angesehen, wie der ist drin. Der wusste gar nicht, was Sache ist, ja, weil er einfach, der wurde halt angeknipst und dann macht es und kommt eine Bogenlampe da. Also beim ersten ganz klar sein Fehler und das war so ein bisschen auch das Resultat dessen, was Fabi schon in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Er hat da auch zwei, drei Situationen gehabt, gerade bei Eckbällen, wo er nicht, sag ich mal, den Eindruck vermittelt hat, dass er seinen Strafraum vollends im Griff hat. Und das resultierte dann in diesen Treffer zum 1-0. Und es war dann schon auch so ein bisschen, hast du da schon gemerkt, okay, also das war's dann eigentlich. Da haben wir uns dann schon auf der Tribüne eigentlich insgeheim darauf fokussiert, jetzt okay, jetzt weißt du schon so, wie die letzte Phase des Spiels laufen wird, auch wenn der VfB uns dann ein Stück weit das Gegenteil bewiesen hat. Aber das war eigentlich schon klar, dass dann der Favorit sich jetzt durchsetzen wird, wenn halt es 1-0 für ihn fällt, wo man ja auch sagen muss, der VfB wurde auch bis dahin auch durch Köln, durch den Kölner Keller im Spiel gehalten. Drei Treffer, die nicht gezählt haben, weil eben Abseitsposition. Insofern ja, geht das unterm Strich einfach in Ordnung. Ja. Und dann ist es stark auch, was sie von der Moral wiederum gezeigt haben, wie sie sich da hinten nochmal mit Leidenschaft in die Bresche geworfen haben und versucht haben, aufs 2-2 zu gehen, dass er dann beinahe noch geklappt hätte.
Und jetzt kommt natürlich das große Aber, nämlich das, dass man auch unter vielen Kommentaren zum Spiel bei uns, bei meinem VfB lesen konnte, aber auch ich habe mich dann gestern Abend noch mit ein paar Fans unterhalten und die heben natürlich völlig zu Recht alle den Zeigefinger und sagen jetzt, Obacht, bloß jetzt nicht wieder sich auf dieser Leistung irgendwie ausruhen und sagen, ja, wir haben jetzt ja aber mit einem Champions League Teilnehmer toll mitgehalten und hätten eigentlich mit ein bisschen Glück auch gewinnen können und dann mit dieser Einstellung Larifari in die nächsten Spiele gehen, das wäre natürlich tödlich sportlich.
Nee, das sage ich auch gar nicht. Und das hat auch Carlos, finde ich, gut durchklingen lassen vorher in seinem Beitrag, indem er eben sagt, jetzt hast du halt wieder nochmal 14 Spiele die andere Situation, nämlich dass du halt die Mannschaft bist in der Favoritenrolle, die Mannschaft, die den meisten Ballbesitz haben wird, die Mannschaft, die Lösungen, Konzepte entwickeln muss, solche Defensivkonzepte von Gegnern oder Bollwerke zu bespielen, auseinanderzureißen und da im Idealfall zu dominieren. Insofern darfst du dir gar nichts drauf einbilden. Im Gegenteil, was du einfach sehen konntest, war, dass eine Truppe da ist, die wirklich ihr Herz in die Hand genommen hat und das wird dir helfen die nächsten Wochen.
Definitiv. Und ich glaube, dabei können wir es noch bewenden lassen. Mit Blick auf dieses Spiel oder das Ergebnis, aber so mit dem, was sich auf dem Rasen dann doch noch getan hat, da wollen wir noch ein Stückchen draufbleiben. Nämlich,
ich habe gerade versucht, dich wunderschön da hinzuleiten. Ja?
Bist großartig. Du bist einfach. Man merkt einfach, dass du voll im Fokus bist.
Ja, immer das ist doch immer dasselbe. Wenn die Nacht kurz war, die Laune schlecht, die Nackenschmerzen da sind, dann sind die Aufnahmen meistens ganz in Ordnung.
So ist es. Gestern, wir nehmen wie immer am Donnerstag auf, das Spiel am Mittwoch, also am vergangenen Mittwoch müsste man eigentlich korrekterweise sagen, stand am Ende, du hast es auch mal ausgerechnet mit deinem Taschenrechner.
Nee, habe ich nicht, das hat unser Datentool für mich gemacht.
Du hättest die jetzt einfach mal...
Nein, das wäre unfair.
Also, wir haben ein ganz tolles Datentool und da hat Philipp Meisel Folgendes rausgefunden, nämlich, dass der Altersschnitt der Mannschaft am Ende die auf dem Platz stand gegen Leverkusen, 22,1 Jahre war. Das ist erstmal ein Statement.
Das ist ein Statement. Noch dazu hat der zweitjüngste Spieler jemals beim VfB, glaube ich, nur Timo Werner war jünger,
ja,
sein Debüt gegeben mit Lilian Egloff, hat seine ersten Profiminuten im Brustring absolviert. Clinton Mola, der von Chelsea FC kam, auch ein ganz blutjunger Kerl, wurde reingeworfen. Roberto Massimo mit Wadenproblemen übrigens war der Grund, sonst hätte man ihn draufgelassen. Hat dann zu einer kleinen Positionsrochade in der Abwehrkette geführt. Und Teto Klimowicz, der auch schon länger keinen Profieinsatz mehr hatte, dafür in der zweiten Mannschaft in der Ende der Hinrunde überragend gespielt hat.
Diese letzte Chance, verdammt.
Die drei kamen rein und haben ihre Sache sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Auch da gab es entsprechende Zitate, auch Lob. Hören wir nachher gleich noch, aber auch Misintat, der gesagt hat, das ist genau der Weg, den wir gehen wollen mit solchen jungen Leuten. Und das hat sich gestern eben gezeigt, dass sie wirklich nicht abfallen auf dem Niveau. Und das war doch schon ein positiver Fingerzeig. Und ganz ehrlich, für mich fast die cleverste Aktion, die Nico González gemacht hat im ganzen Spiel, dass er nämlich diese lange Flanke von Egloff abtropfen lässt vom Kopf in den Rückraum. Klimowicz läuft da ein und ist ein Tick, also er hätte, sein letzter Schritt hätten zwei sein müssen. Ja, so eher so ein Trippelschritt, dann wäre er nicht in Rücklage gekommen und dann hätte er vielleicht tatsächlich den VfB in die Verlängerung gebracht. Dem war nicht so, trotzdem noch ein positiver Abschluss.
War die stärkste Aktion des Spiels, fand ich.
Ja, war richtig gut gemacht, natürlich, klar. Und da siehst du halt auch, ja, dass halt da auch ein gewisses Spielverständnis von Egloff da ist, der es halt erkennt. Der erkennt einfach, ich muss jetzt diesen Ball da ganz rüber spielen. Der spielt ihn auch so, dass Radetzky nicht rankam. Ja. Der hat es zwar versucht, hat es nicht geschafft und dann ging es leider nicht so aus, wie es hätte sein können. Wollen wir mal kurz hören, was der Trainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat?
Sehr gerne.
Clinton haben wir reingebracht, weil Roberto dann Probleme hatten im Wade, dann musste ausgewechselt werden und Clinton ist eine gute Option für den Außenverteidigerposition, habe ich Pascal auf die rechte Seite gebracht und dafür Clinton links. Hat die Sachen auch ordentlich gemacht. Klar, immer Luft nach oben und auch ein paar Szenen, die wir nochmal zusammen durchgehen müssen, um zu schauen, wie er sich weiterentwickeln soll. Dann haben wir Lee und Teto gebracht. Es ist aus meiner Sicht nicht mutig, wenn man das Gefühl hat, dass sie auch Leistung bringen werden. Ja, und das zeigen die auch im Training, haben die in die Vorbereitung gezeigt, dass sie dazu fähig sind, Leistung zu bringen auf diesem Niveau. Auch wenn Lee junger Jahrgang U19 ist, hat er ein gutes Spiel gemacht, hat auch das letzte Chance auch mit vorbereitet. Teto hat auch war aktiv, war präsent und wie gesagt, das ist kein Mut, wenn man das Gefühl hat, dass es gut ausgehen wird.
Ja, interessant, dass er es nicht als mutig empfand, diese Jungs reinzuwerfen, weil er eben gesagt hat, sie haben ja so viel Fingerzeige gegeben im Training, dass sie in der Lage sind, auf diesem Niveau Leistung zu bringen. Deswegen habe ich ihnen einfach mal die Chance gegeben und man muss auch überlegen, da sitzen Leute draußen wie Hamadi Al-Ghadoui und so weiter. Ja, also das ist wirklich eine Ansage gewesen vom Coach. Ein schönes Zeichen des Trainers, der und was auch das, was natürlich die Fans sehen wollen, ist doch ganz klar. Man redet hier seit Jahr und Tag und es gibt sie auch immer wieder in Schüben von jungen Wilden seit den 70er Jahren unter Jürgen Sundermann, kommt das immer wieder zum Tragen. Das willst du sehen als Fan, das gibt dir Identifikation, das und die Jungs haben es wirklich, wirklich gut gemacht. Und man darf natürlich auch nicht nur die drei nehmen, man muss mal überlegen, Nico González ist 22, der Aurel Mangala ist 21, 22. Wen haben wir noch? Nat Phillips ist 22. Also das sind ja nicht nur die drei Küken gewesen, sondern es waren halt 5, 6, 7 auf dem Platz. Und das gibt mir schon Hoffnung, dass Materazzo auch in Zukunft da keine Rücksicht auf arrivierte Namen nehmen wird, wenn er eben sieht, pass mal auf, das hat mir die Trainingswoche aufgezeigt, das passt gut zum Gegner. Auch das ist ein großer Unterschied, finde ich, zu den Wochen zuvor, vor Weihnachten. Dann handle ich entsprechend.
Wunderbar. Hätte ich besser nicht zusammenfassen können. Aber das ist wirklich das, wo man auch merkt, wenn man sich auch mit Leuten unterhält. Und sich selbst, mein Bruder da noch gemeldet zum Beispiel. Und man sagt, hey, cool, dass die einfach jetzt mal zum Einsatz kommen. Und du hast vor allem mit diesem Spiel gestern gegen Leverkusen da einfach auch nicht viel kaputt machen können. Es ist auch nicht so, dass du die irgendwie bei einem völlig demoralisierenden Spielstand einwechselst, sondern auch in einem Moment, wo du durchaus noch Hoffnung hast, wo du einfach ihn noch zeigst, ich setze Vertrauen in
das
dich.
Das war genau der stärkste Fingerzeig. Genau, das ist der. Es wäre einfach gewesen bei einer 3-0-Führung gegen Sandhausen oder bei einem 0-5 in Leverkusen die zu bringen. Das ist easy. Das kann jeder. Da brauche ich nicht brauche ich mich nicht hinstellen, mich rühmen für meine Entscheidung pro Jugend. Aber er hat es gebracht, als das Spiel auf der Kippe war. Und das ist eine ganz klare Ansage, finde ich sehr positiv.
Weniger positiv waren Dinge, die sich während der Partien gegen Heidenheim und in St. Pauli im VfB-Block zugetragen haben. Ja, Spruchbänder, die da ausgerollt wurden mit ja, sexistischen, abwertenden Kommentaren. Und viele fragen sich, woher kommen die denn jetzt plötzlich? Was ist denn da plötzlich los? Hast du, Philipp, du bist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, szenekundig, irgendeine Erklärung dafür, wo das plötzlich herkommt? Und warum in dieser Häufigkeit im neuen Jahr plötzlich?
Eine Erklärung habe ich nur eine, die ist aber jetzt auch nicht unbedingt vielleicht zielführend. Ja, das ist Profilierungssucht. Mhm. Diese Gruppe, die hat das, die gibt es noch nicht so lang. Die Südbande, die sind ein relativ junger Verbund, die möchten sich halt vielleicht einen Namen machen und suchen dann halt die schlechtmöglichste aller Varianten für sie aus. Das ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe ja dieses, ich verstehe, wie Fans drauf sind und worum es ihnen geht. Ja, ich habe da auch ein längeres Stück die Tage darüber geschrieben. Ne? Meine Stadt gegen deine Stadt, wir gegen euch auf den Rängen. Das ist natürlich ein Kampf, der da ausgefochten wird und den möchte man natürlich für sich entscheiden. Den kann man aber, finde ich, anders angehen. Und zwar nicht, indem man irgendwelche Spruchbänder bringt mit deutlich unter der Gürtellinie zielenden Inhalten, mit klarem aus jeder Zeile, oder eigentlich waren es keine Zeilen, aus jeder Silbe triefendem Sexismus, sondern man könnte halt einfach mal versuchen, sich komplett auf seine Farben zu fokussieren und den Gegner einfach mal so zu dominieren. Ja, das wäre mein Ansatz. Ja, ich bin auch so ich habe es auch früher oft so gehalten, eigentlich immer so gehalten, wenn ich selbst noch mit meinen Kumpels im Block stand, ich habe nie den Gegner irgendwie verschmäht und großartig gepfiffen, sondern ich habe versucht, meine Mannschaft anzufeuern. Das ist halt ein Grundsatz, wie ich an so eine Sache rangehe als Fan. Und was mich auch stört, ist halt, dass es diese beiden Aktionen gegen Gegner ausgesucht, oder da wurden Gegner ausgesucht, die haben keine Relevanz eigentlich für den VfB Stuttgart.
Weil das finde ich das Überraschendste, ja.
Weder mit Heidenheim, mit den Jungs da, die, keine Ahnung, das ist eigentlich keine relevante Szene für den VfB, und beim FC St. Pauli ist es eigentlich ähnlich. Zumindest, ja, ist vielleicht von der Relevanz her ein bisschen anders gelagert, aber es ist eine Gruppierung, mit der keine grundsätzliche Rivalität steht. Also ich fand es einfach völlig deplatziert und steht dem VfB Stuttgart überhaupt nicht gut zu Gesicht, mit einem Vorstandsvorsitzenden, der sich vor Jahren schon geoutet hat, mit einem neuen Präsidenten, der sehr eindeutige Einstellung hat zu diesen Themen und dann auch zum Glück, was daraus dann wurde, oder das, was, ja, dass man sich eben auch seitens des Vereins einen Tag später deutlich positioniert hat, war sehr wichtig, und ich hoffe jetzt da einfach ein Stück weit auch auf die Selbstreinigungseffekte, die in so einer Kurve da sind. Ja, das ist, wir wissen alle noch, wie es Ende der 80er, Anfang der 90er in deutschen Kurven zuging. Ja, da hat, war Hooliganism und ein klarer Rechtsruck völlig, völlig normal, auch in Stuttgart. Das alles wurde durch das Aufkommen der Ultrakultur rausgedrängt aus den Stadien, aus den Blöcken. Da hat man eine gewisse Sozialhygiene vorgenommen, oder die ist einfach da ganz normal entstanden. Und darauf setze ich jetzt auch, und natürlich dann auch auf jeden Einzelnen, denn jeder Einzelne kann was tun in so einer Situation. Auch wenn es schwer ist, du stehst im Block, du siehst das nur von hinten, aber man kann einfach versuchen, seinen Mund aufzumachen. Man kann wenigstens dieses Ding nicht mit auch noch halten und durch reines Halten dieses Spruchbands quasi eine Unterstützung vornehmen und. Also ich hoffe einfach, dass das zum letzten Mal gesehen wurde in näherer Zukunft beim VfB Stuttgart sowas.
Hoffe ich auch. Und ja, das, was du gerade am Ende gesagt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig. Klar, du siehst, wenn du im Block stehst, nicht wirklich, was da oben vor dir entrollt wird. Aber auch andere Dinge, also nicht, wenn es nur jetzt um solche plumpe, sexistische Kacke geht, sage ich mal, sondern auch um andere Dinge wie Rassismus. Das hat mir auch diese Woche, mir ist mal passiert bei einem VfB-Heimspiel, das ist auch schon lange her, das ist bestimmt 15 Jahre her, da wurden um mich rum ständig irgendwelche rassistischen Kommentare gemacht, wenn ging es gegen dunkelhäutige Spieler, da wurden entsprechende Parolen ausgerufen, und ich habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten, bin zu den Leuten hin und habe ihnen gesagt, Leute, also was soll der Dreck eigentlich? Könnt ihr eigentlich bitte mal damit aufhören? Die haben mich angeschaut wie so zwei Bulldoggen, kein Wort mit mir geredet, aber dann war wenigstens Ruhe. Und klar, man ich verstehe das auch, dass nicht jeder immer sofort sich vor allem nicht mit irgendwelchen Schränken anlegen will. Aber es geht darum, wenn man aufsteht, was sagt und meistens, hey, so bis hierher und nicht weiter,
das funktioniert nicht. Meistens ist es ja so, dass diese Konfrontation beim Gegenüber genau das auslöst, was du gerade beschreibst, nämlich Sprachlosigkeit.
Genau.
Ja, die werden ja darin bestärkt, so weiterzumachen, wenn einfach keiner das Maul aufmacht. Wenn du es aber tust, dann ist da ganz schnell Ruhe. Und das ist die Vorstufe, die Entwicklung daraus, wenn man das eben nicht stört, so ein Verhalten, oder nicht klar abkanzelt und sagt, Leute, so geht's nicht, dann entwickelt sich daraus Gruppen, festere Strukturen. Und dann wird's wiederum schwierig. Ja, so weit darf es einfach nicht kommen, zumal nicht in Stuttgart. Ja. Es gibt natürlich Standorte in Deutschland, wo das leider schon zu spät ist und wo das wieder schwer wieder einzufangen ist. Und man hat jetzt ja auch unter der Woche gesehen, was dem Kollegen Torunariga, dem Hertha-Spieler, widerfahren ist und so weiter.
Furchtbar,
es darf
ja
nicht weiter ausufern. Da muss einfach jeder versuchen, was dagegen zu unternehmen. Und das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist irgendwo deine Pflicht, ja, was dagegen zu unternehmen, wenn du, was du in deiner Macht steht, einfach Zivilcourage an den Tag zu legen. Und ich hoffe, wir haben genügend Hörer da draußen. Es gibt genügend Menschen in dem VfB-Fanumfeld, die da zukünftig versuchen, einfach sich klar zu positionieren und dadurch eine Front aufbauen und den Leuten klar machen, Leute, ihr seid nicht in der Überzahl, das ist nicht unsere Meinung, raus mit dem Kram aus der Kurve, fertig.
Dem will ich gar nichts mehr hinzufügen und würde sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut und sprechen über die Nachwuchsteams. Hatten wir ja schon, die jungen Wilden hatten wir schon sozusagen im Profiteam. Wie sieht's denn bei den Nachwuchsmannschaften aus diese Woche?
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
Unser NLZ Newsflash hat diese Woche eine Mannschaft nicht mit dabei, die U17, einfach weil da gerade immer noch sehr wenig passiert. Dafür können wir über einen 2:0 Auftaktsieg der U19 berichten, die gegen Kickers Offenbach zwar sehr viel Mühe hatte, haben mir die Leute berichtet, die dort waren. Da war ich ja auf Pauli und du bist natürlich nicht runtergegangen, ne? So wie ich dich kenne.
Ich musste mich ja über diesen scheiß Kartoffelacker am Millantor aufregen, weißt du doch.
Und die haben Mühe gehabt, haben aber natürlich, sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, haben die Tabellenführung in der U19 Bundesliga weiterhin inne und stehen jetzt vor dem nächsten Spiel. Was haben wir letzte Woche gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach, Heidenheim war es, genau richtig, wo sie im Pokal jetzt vor kurzem verloren.
Die Revanche-Möglichkeit.
Die Revanche für das Pokal aus, genau, im Verbandspokal. Die zweite Mannschaft, die hat am Mittwochabend ihr viertes Testspiel der Vorbereitung gespielt und auch gewonnen gegen einen spanischen Club in Huelva. Da ist sie gerade im Trainingslager noch bis Samstag. Da erwarte ich eigentlich auch, dass die Verantwortlichen, die da unten sind, ein positives Fazit ziehen zu dem Trainingslager. Das, was ich so höre, da es scheint so, dass das ganz gut anläuft. Und wie gesagt, man ist genauso wie in der zweiten Liga, auch bei der U21 in der Oberliga Baden-Württemberg, angehalten, diese Liga schnellstmöglich zu verlassen. Und das wird das Ziel sein für die nächsten Wochen.
Und dann ist so ein bisschen terminlich auch noch ein bisschen was entstanden, nämlich dieses Nachholspiel gegen Nöttingen, das ja stimmt, immer noch ansteht, weil es ja vor Weihnachten
dann doch
ein bisschen
zugefroren ist. Der VfB hat ja noch einen Punkt, ein Spiel Rückstand auf Kickers, die führen. Das ist jetzt am 15. Februar, 14 Uhr. Habe ich das korrekt wiedergegeben?
Sehr korrekt.
Ja, da mal schauen, weil wie gesagt, dann Druck aufbauen. Die Blauen haben sich meines Erachtens sehr, sehr gut verstärkt in der Winterpause. Die haben genau in den Punkten zugelegt, wo sie Probleme hatten, nämlich Robustheit, Lufthoheit. Da haben sie sich ein, zwei Spieler geholt, die da helfen werden. Also es wird ein enges Rennen und ich bin noch nicht so weit, eine Prognose abgeben zu wollen, wer sich da nachher direkt durchsetzt und wer über die Relegation es versuchen wird, aus der Oberliga wieder rauszukommen. Das bleibt echt spannend und ich kann jedem nur empfehlen, wenn es sich mal terminlich machen lässt, geht ins Schliens oder geht auch mal auf die Walder hoch, zu den Blauen, auch wenn es die Blauen sehen, ja, ich weiß, aber geht da mal hin, das ist schon ganz okay anzusehen und ja, dieser ehrliche Fußball, Christian, den du eingangs mal besprochen hast, den siehst du da, der kommt da aus jeder Ritze raus. So.
In der Oberliga sehr gerne, meinetwegen, ja. Sehr gut, hätten wir das auch sozusagen abgehakt. Ich finde, bei der zweiten Mannschaft ist es vor allem auch so, da klar, die sind im Trainingslager, du kriegst ein bisschen was mit an Posts und Spielberichten, aber ich glaube, wenn du die dann mal wieder wirklich auch kicken siehst, dann kannst du dir da noch einen besseren Eindruck bilden, gerade weil der jetzt auch auf der Trainerposition
Ich glaube genau, das wird halt nächste Woche wahrscheinlich eine der Nachrichten sein, über die wir sprechen werden, der neue Trainer. Noch hält man sich weiterhin bedeckt, das ist ja wirklich auffällig, auch bei der Profimannschaft, wie viele Personalentscheidungen da zuletzt getroffen wurden. ohne dass vorher groß was rauskam. Und ich glaube, nächste Woche, vielleicht schon Donnerstag, wenn wir rauskommen, nächste Woche Donnerstag, können wir über neuen VfB U21-Trainer sprechen. Jetzt wollen wir aber mal drüber sprechen, ob es am Samstag Haue für Aue gibt, richtig?
Können wir, ich glaube, jetzt machen wir Schluss, weil besser wird es nicht mehr, oder Philipp? Nein, ja, wir müssen komm, natürlich drüber sprechen.
Schon, der war schon billig.
Also der war, ach, aber weißt du ja, manchmal ist billig auch schön.
Ja.
Heimspiel gegen Erzgebirge Aue, wie kriege ich jetzt die Kurve? Also, ich glaube, das hat auch Carlos vorher schon angedeutet, das wird natürlich, dazu muss man nicht Schweinchen schlau sein, ein ganz anderes Spiel als das, was wir zuletzt in Leverkusen gesehen haben. Und ich würde sagen, bevor wir darüber quatschen, hören wir mal rein, was der Experte dazu zu sagen hat.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Aus Trainer Dirk Schuster kennen die meisten wahrscheinlich noch von seiner Zeit beim SV Darmstadt, unter anderem auch in der Bundesliga. Und da hat er sich so ein bisschen dadurch einen Ruf erarbeitet, dass er extrem auf lange Bälle setzt. Und das ist ein Element, was man jetzt auch bei Aue wiedererkennen kann. Sind allerdings nicht ganz so destruktiv wie damals. Also es gibt schon auch ein flaches Aufbauspiel bei Aue. Und vor allen Dingen versuchen sie auch mit einer sehr, ja, fast schon provokant geduldigen Ballzirkulation hintenrum den Gegner aus der Reserve zu locken, ein Aufrücken beim Gegner zu provozieren und dann versuchen sie eben lange Bälle in diese Räume zu spielen, die hinter diesem Aufrücken entstehen. Sie haben ja jetzt auch nicht unbedingt den einen Zielspieler, den sie mit ihren langen Bällen füttern können, sondern sind auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass sie ihre Spieler eben nicht in Kopfballduelle schicken, sondern in Freiräumen gezielt an den Ball kommen lassen. Und wenn sie dann eben in diese Räume kommen, dann spielt Aue auch sehr gut weiter, sehr schnell hinter die Abwehr mit guten Pässen, guten Läufen. Also diese Räume will man ihnen eigentlich nicht geben. Deswegen ist es gerade für eine Mannschaft wie den VfB wichtig. Wenn sie es versuchen, hoch anzulaufen, dann sollten sie es auch mit maximaler Konsequenz und Intensität tun und wirklich auch Druck auf den Ball bekommen, weil dann werden Aues lange Bälle auch ungenau und dann kann man Aue auch dominieren. Und wenn man dann den Ball hat, dann sieht man sich meistens einer Fünferkette gegenüber mit einem sehr kompakten Mittelfeld davor. Und zuletzt war es meistens ein 5-2-1-2. Das ist so eine Formation, wo man relativ klar sagen kann, was die Stärken und Schwächen davon sind. Also eine Schwäche ist zum Beispiel, dass man halt, wenn du nur ein oder zwei Spieler pro Linie vor dieser Fünferkette hast und die dann auf den Flügel verschieben, dann gehen dir halt relativ schnell die Spieler aus, logischerweise. Das heißt, du kannst halt zum Beispiel versuchen, den Sechser von der Doppel-6 auf Flügel zu locken, dass der verschieben muss und dann eben zum Beispiel mit zwei Zehnern versuchen, den übrig gebliebenen Sechser zu überladen. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, was man da machen könnte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Matarazzo irgendwas machen wird und dann wird man mal sehen, was das ist und wie gut das aufgeht.
Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte mit ja einem Vorausblick auf dieses echt komplizierte Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Das hat doch das Hinspiel schon gezeigt, das ist echt tricky.
Sind nicht einfach zu knacken. Das ist ganz klar. Das zeigen sie Woche für Woche. Und ich finde, der VfB muss das Spiel so angehen wie gegen Heidenheim auch schon, nämlich mit der Prämisse, sich nach unten Luft zu verschaffen.
Ja, das hat Dirk Schuster auch schon angekündigt, der Trainer von Erzgebirge Aue, mit dem wir in dieser Woche sprechen könnten. Das Interview könnt ihr dann bei uns auf den Portalen lesen und natürlich auch über die App wird das abrufbar sein. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Philipp Meisel. Erzähl mir die Anekdote zu Dirk Schuster.
Dirk Schuster hat einmal dafür gesorgt, das war in der Anfangszeit meiner sag ich mal, journalistischen Tätigkeit, als ich über Fußball anfing zu berichten, damals hier noch für ein Printerzeugnis hier in der Stadt unter anderem. Und da erschien eine wöchentliche Kolumne über den VfB 2 und auch die Kickers, die haben damals in der dritten Liga in der gleichen Liga gespielt. Und die gefiel Herrn Schuster überhaupt nicht. Dann hat er sich irgendwann mal meine Handynummer besorgt und hat mich quasi angerufen, hat mich am Telefon 10 Minuten lang herbeleidigt. Also allererste Sahne. Ja, ich habe einfach, kennst du das, diese Comics, wenn dann einer so einen Hörer weghält und dann kommt so ein Orkan raus. Ungefähr so war das. Und es hatte zum Teil auch seine Berechtigung, gebe ich zu. Da habe ich die eine oder andere Zeile vielleicht ein bisschen übertrieben. Jedenfalls hat der Kollege Schuster dann auch dafür gesorgt, dass ich bei den Blauen meine damalige Dauerarbeitsakkreditierung verloren habe und nicht mehr entscheiden durfte.
Ach, das auch noch?
Solange er da oben Trainer war. Und ich bin überrascht, dass die Kollegen, nee, eigentlich bin ich nicht überrascht. Ich bin froh, dass die Kollegen ein Interview bei ihm bekommen haben jetzt diese Woche, weil hätte ich angerufen, hätte man mit Sicherheit keinen Interviewtermin ausmachen können mit meinem Freund Dirk Schuster, auf den ich mich trotzdem freue am Samstag, wenn er jetzt vorbeikommt, denn ich mag den eigentlich, ja. Es ist einfach, da ist ihm irgendwie was in den falschen Hals gekommen. Anders kann ich das gar nicht so sagen. Jedenfalls waren das sehr lustige Zeiten damals.
Und er schafft es wirklich auch, mit diesen in Anführungsstrichen kleinen Vereinen noch wirklich Erfolg zu haben. Also man denkt nur, mir fällt immer diese Erfolgsgeschichte beim SV Darmstadt ein. Ne? Also
nein, er ist ein Mentalitätsspieler gewesen. Ist ein Mentalitätstrainer und er braucht eine Mentalitätsmannschaft. Und diese Mannschaften hatte er bisher. Da hat es auch immer dann funktioniert. Und so funktioniert es jetzt eben gerade auch bei Aue. Die haben diese, wie hab's ja vorher gesagt, das FC Schalke des Ostens. Ja, das ist ein eingeschworener Haufen. Da läuft das Steigerlied vorm Anpfiff. Da ist, die nennen ihr Stadion die Grube oder den Schacht. Ja, also da ist einfach, das ist ein ganz eingeschworenes Völkchen und es passt hervorragend zu Dirk Schuster und seinem ganzen Auftreten. Und er hat natürlich eine Mannschaft geformt, die ultra eklig zu bespielen ist. Und das wird kein einfaches keine einfache Aufgabe für den VfB jetzt am Samstag.
Wie geht man das am besten an? Du wirst wahrscheinlich eine große Portion Geduld brauchen in diesem Spiel und trotzdem musst du natürlich diese immerwährende Gefahr ausstrahlen, nach dem Motto, wir sind hier immer in der Lage, gegen euch ein Tor zu schießen. Ja, das ist eine Gratwanderung.
Ne? Nee, du musst halt vor allem versuchen, finde ich, wenn du so einen kompakten Defensivverbund vor dir hast, musst du vor allem versuchen, ihn ins Laufen zu bekommen. Wenn du das schaffst, dann gehen Lücken auf. Ja. Ins Laufen zu bekommen, das entwickelst du am besten über Spielverlagerungen. Kurze Kontaktzeiten pro Spieler, immer wieder mal den Diagonalball einstreuen, wie es auch gegen St. Pauli in Ansätzen zu sehen war, halt nie dann konsequent zu Ende gebracht wurde. Aber das wird ein Mittel sein und dann muss natürlich irgendwann auch, muss man auch ins Feld führen, dass die Qualität der individuelle Qualität der Spieler so rum beim VfB Stuttgart halt schon deutlich höher ist und es sollte sich durchsetzen, zumal man ein Heimspiel hat. Und wie wir alle wissen, hat der VfB Stuttgart zuletzt die Heimspiele eigentlich sehr gut absolviert, ist mit die heimstärkste Mannschaft der Liga, glaube ich, die letzten
drei oder vier
Spiele zu Hause, mindestens drei Tore erzielt. Darauf wird es ankommen, ja, jetzt am Samstag. Und ich glaube, es schlägt auch so ein Stück weit die Stunde der Stürmer. Nämlich die beiden Ochsen, Al-Ghadoui und Gomez, haben, glaube ich, ganz gute Chancen, da am Samstag vielleicht sogar zusammen aufzulaufen.
Das ist mal wieder genial übergeleitet. Wenn wir uns mal so ein bisschen Gedanken machen über die mögliche Startaufstellung. Wie würde denn ein VfB-Trainer Pellegrino Meiselazzo aufstellen am Samstag?
Du bist ein solcher Lappen, ey.
Heute bin ich im Modus.
Oh Mann. Ja, also auf jeden Fall wird sich meiner Ansicht nach wieder in der Kette was tun, hinten drin.
Ja.
Ich denke, man wird diese Dreier... Kette in Ballbesitz, Viererkette gegen den Ball wieder intensiver sehen als gegen Leverkusen. Da hat man schon eigentlich fast klassisch Viererkette gespielt. Ich denke, Atta Carrasso wird zurückkehren.
Denke ich auch, ja.
Und seine Rolle so als Quarterback in dieser Dreier-Vierer-Kombi da hinten übernehmen. So als Atta der Libero, hat ja unser geschätzter Kollege Schumacher letzte Woche, glaube ich, geschrieben darüber. Der, denke ich, wird zurückkommen. Massimo hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Muss man gucken, wie seine Wadenprobleme aussehen. Bis Samstag, dann davor habe ich auch nicht wirklich großen Grund zu wechseln. Das heißt, sollte Carrasso spielen, würde Endo ja wieder nach vorne rücken. Das heißt, du hast die Doppel-6 Mangala, Endo eigentlich wieder fix. Links die Position, Castro hat man gestern gegen Leverkusen gemerkt, finde ich extrem, dass ihm die Wettkampfpraxis fehlt.
Ja, das ist die spannendste Position, finde ich fast.
Und dann wird sich zeigen, Sosa mit Schiene, Castro und dann wird es da eigentlich auch schon eng und die Davi hat sich richtig ausgepowert gestern als falsche 9, viel unterwegs gewesen, extrem viel gelaufen. Ich setze vorne eigentlich fast mal auf so einen Doppelochsensturm mit dann wieder zum Beispiel Gonzales über die linke Seite in so einer verkappten, dieser Wingback-Rolle, wie er es eigentlich gegen Heidenheim auch schon gemacht hat.
Das ist, glaube ich, genau, das wollte ich gerade auch ansprechen. Ich glaube, wenn man sich die Aufstellung anschaut, die gegen Leverkusen gespielt hat, da war die Geschichte, diese beiden großgewachsenen Stürmer draußen zu lassen, das war, glaube ich, schon auch so ein bisschen eine Entscheidung auf das Aue-Spiel hin, weil du die da, glaube ich, mit vollem Akku brauchen wirst.
Absolut, ja. Absolut. Das habe ich so wahrgenommen, auch in den Gesprächen nach dem Spiel. Ja. Warten wir es einfach ab. Es ist jetzt eigentlich ein bisschen viel Glaskugel, aber ich gehe davon aus, dass zumindest einer von beiden starten wird. Wenn sie auch nicht zusammen starten, aber einer von beiden wird starten.
Das war jetzt noch Glaskugel, glasklar, wie es dann ausgegangen ist, wissen wir am Samstag gegen 15 Uhr und in der nächsten Woche unterhalten wir uns dann drüber, ne?
So ist es, Christian.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Klappe zu, Affe tot für heute, oder?
Ich wäre da jetzt für mich ganz okay, ja.
Ich hatte viel zu viele Kraftausdrücke heute, bevor noch einer kommt, weißt du.
Die schneiden mir natürlich alle nicht raus. Ja. So, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zum Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr das Ganze auch kommentiert bei uns eure Meinung wissen lasst. Ihr kennt unsere Profile auf Instagram, Facebook und Twitter unter meinvfb. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, at info@meinvfb.de und einfach so mit uns in Kontakt treten. Dann freuen wir uns drauf, was wir da für spannende Beiträge von euch hören und lesen werden.
In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Heimspiel am Samstag gegen Aue und hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Podcast statt. Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.